Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Markus Pfahlefeld.
Heute begrüße ich Frau Professor Susanne Schröter. Sie wurde zum Ende des Sommersemesters 2025 emeritiert und leitete bis dahin das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Hallo Frau Schröter.
Hallo Herr Pfahlefeld.
Erstmal vielen Dank, dass Sie die Zeit für mich und eben auch für uns und die Hörer nehmen. Frau Schröter, das Forschungszentrum Globaler Islam, das habe ich bereits erwähnt. Wir werden ganz sicher darauf zurückkommen, vor allem auch, weil diese Zeit um 2010, also die Gründungszeit, so etwas wie vielleicht auch ein Wendejahr in Ihrem Wirken war, vielleicht sogar für die gesamte Bundesrepublik. Bis dahin waren Sie bekannt als Ethnologin. Heute kennen wir Sie eher als Islam, vielleicht auch Integrationsforscherin. Sie haben sich seit 2010 immer wieder in die öffentlichen Debatten eingeschaltet, mit Zeitungsartikeln, natürlich auch mit Ihren Büchern. Und wo viel eher, eben auch viel Feind.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Kann man so sagen. Zu Beginn möchte ich ein wenig in Ihre Biografie einsteigen. Sie wurden in Nienburg an der Weser geboren. Das liegt im Mittelteil Niedersachsens, nahe zur Grenze nach Nordrhein-Westfalen. Dann studierten Sie Ethnologie in Mainz an der Johannes-Gutenberg-Universität. Dazwischen liegen 20 Jahre. Sind Sie in Nienburg auch aufgewachsen und zur Schule gegangen, dort das Abitur gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein Umzugskind.
Ah.
Ich bin eigentlich immer, wenn ich irgendwo Freunde hatte, bin ich umgezogen. Wir sind als Familie immer dem Vater hinterhergezogen. Mein Vater durfte kein Abitur machen, genauso wenig wie meine Mutter Abitur machen durfte. Die Eltern haben das einfach untersagt, obwohl ich glaube, dass sie gute Schüler waren. Mein Vater hat dann eine Bergbaulehre gemacht im Ruhrpott. Und weil damit nicht zufrieden war, dass das alles sein sollte in seinem Leben, hat er dann auf dem Abendgymnasium Abitur nachgeholt und hat ein Ingenieurstudium begonnen. Und seine Karriere hat er, das kann man verstehen, verfolgt ohne Rücksicht auf Familie, weil ihn das ja alles sehr viel Mühe gekostet hat und er auch extrem viel geleistet hat, meiner Meinung nach. Also Sie merken schon, ich bin ein Vaterkind und wir sind als Familie unglücklich gewesen dabei. Ich glaube ganz besonders, meine Mutter war unglücklich, weil sie mit den permanenten Abbrüchen von Sozialbeziehungen natürlich am meisten zu tun hatte. Kinder lernen ja schneller jemanden kennen. Ich bin dann letztendlich die längste Zeit meiner Kindheit und frühen Jugend in Worms gewesen. Als ich 9 Jahre alt war, sind wir nach Worms gezogen, nach Rheinland-Pfalz. Dort sprach man völlig anders, als ich das gewohnt war. Ich habe diesen Wormser Dialekt überhaupt nicht verstanden. Das war wie eine Fremdsprache für mich. Und ich habe auch die Lehrer zum Teil nicht verstanden, muss ich sagen. Und selber galt ich, weil ich Hochdeutsch gesprochen habe, als arrogant. Also das waren die besten Chancen, sich unbeliebt zu machen, sich unwohl zu fühlen. Und ich hatte schon das Gefühl, ich bin in einer völlig fremden Welt gelandet. Ja, man kann das eben auch in Deutschland. Man kann auch in Deutschland als fremd wahrgenommen werden, kann die anderen als fremd wahrnehmen. Also das ist mir da so passiert. Und ich hatte ordentlich was damit zu tun, mich da irgendwie einzugewöhnen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir haben schon alleine die Kühe nicht gefallen. Die waren nicht schwarz-weiß. Die waren, wenn es überhaupt welche gab, waren sie braun. Und ich habe tatsächlich gelitten, muss ich sagen.
Sehen Sie, da verbindet uns einiges, weil ich habe in der Nähe von Worms, also einen Ort weiter, Worms-Pfeddersheim kennen Sie sicherlich noch.
Ja, klar.
Und dann im nächsten Ort einige Jahre gelebt. Und der Wormser Dialekt, der ja nochmal ein bisschen anders ist als das Reuhessische, auch wenn überall steht Allerdann, auch das Wormser blieb mir immer sehr fremd.
Ja, und es ist mir auch bis heute nicht sonderlich nah, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin weggezogen, nachdem ich dann das Abitur hatte und was mich so ein bisschen gerettet hat, ist, dass die Hippie-Kultur begann und die linke Kultur begann. Also da habe ich mit großen Augen drauf geschaut und das war so das für mich Verlockende. Ich war dann auch als Schülerin in allen linken Gruppen, die man sich nur vorstellen kann, und habe Flugblätter verteilt. Wir haben Marx gelesen, dazu Rotwein getrunken und ähnliches mehr. Nach dem Abitur habe ich dann ein Jahr lang als Arbeiterin in der BASF gearbeitet. Sie können sich vorstellen, warum, um das Leben der werktätigen Bevölkerung noch besser kennenzulernen. Und war dann so als Hippie-Mädchen in einer Gruppe von vorwiegend männlichen Arbeitern. Für die war ich auch wie so ein Wesen vom anderen Stern. Die haben, glaube ich, einfach gedacht, ich habe einen Knall. Und den Respekt konnte ich mir nur dadurch erarbeiten, indem ich bei den Skatrunden, die jeden Mittag stattfanden, A, mitgemacht und B, auch ab und zu gewonnen habe. Das war das Einzige, was für mich sprach, dass ich Skat spielen konnte.
Das heißt, Sie kommen so wirklich aus diesem, ich nenne es jetzt mal, linken Milieu ja nicht, weil Ihre Eltern, nehme ich mal an, wenn der Vater Abendabitur gemacht hat und dann natürlich auch eine Karriere sich aufgebaut hat, dann wird es sicherlich eher nicht aus dem Linksmilieu gewesen sein. Aber Sie sind in das Linksmilieu hineingegangen.
Nein, also mein Vater definitiv nicht, aber meine Mutter. Meine Mutter, weil sie ist Fremdsprachenkorrespondentin gewesen, hat dann aufgehört mit ihrer Berufstätigkeit, als sie Kinder gekriegt hat und dann eben auch durch die ganzen Umzüge. Sie hat ein wahnsinniges Talent gehabt, Sprachen zu lernen, hat dann in Volkshochschulkursen und sowas, und dann hat sie das Graecum nachgemacht, das Hebräikum, hat Russisch gelernt und so. Also sie war echt gut, aber sie konnte das niemals wirklich beruflich umsetzen und ist dann Mitbegründerin der grünen Bewegung geworden. Und das ist natürlich für die Ehe, also der absolute Sprengstoff geworden. Und die Ehe ging dann auch danach auseinander. Sie wurde also grüne Aktivistin. Und mein Vater hat eine eher bürgerlich-konservative Karriere gemacht und stand auch eigentlich der Union eher nahe. Und meiner Mutter war das schon zu viel, als die Grünen Partei wurden. Da hat sie schon von Verrat gesprochen. Also so ging das auseinander in meinem Elternhaus. Sie war dann eine ganze Zeit lang liiert mit Rudolf Barrow, mit dem DDR-Dissidenten, der freigekauft worden ist. Der ist sogar nach Worms gezogen und die haben beide eine lange Zeit zusammengelebt, bis er dann weitergezogen ist und auch eine neue Frau hatte. Also da sehen Sie, gerade bei meinen Eltern ging das doch ganz, ganz stark auseinander. Was ich meiner Mutter immer vorgeworfen habe, ist, dass sie ihre ganzen politischen Interessen eigentlich alle mit dem Geld meines Vaters finanziert hat. Das fand ich unfair. Und damals war das eben so, bei einer Scheidung mussten die Männer ja für die Frauen bezahlen, ganz egal, aus welchem Grund diese Scheidung auseinandergegangen war. Und das hat mein Gerechtigkeitsgefühl empfindlich gestört, weil ich dachte, naja, also das ist ja okay, wenn sie sich emanzipiert, aber dann soll sie das bitte auch mit eigenem Geld machen und sich nicht dann von beiden Welten das Beste raussuchen.
Tja, das hat sich aber den Grünen gar nicht so groß geändert seitdem. Das ist jetzt ein gehässiger Kommentar.
Ja.
Hatten Sie Geschwister, Frau Schröter?
Ja, ich bin mit einem fast gleich alten Bruder aufgewachsen. Meine Mutter hat dann 18 Jahre später noch ein Kind bekommen, noch einen Sohn bekommen. Mit dem war dann die Beziehung erklärtermaßen weniger eng, weil der Altersabstand einfach zu groß war. Aber es gibt noch Geschwister aus der zweiten Ehe meines Vaters. Übrigens alles Brüder. Also ich bin die älteste Schwester von einem Haufen von Brüdern.
Auch gut, okay. Das erklärt jetzt natürlich noch nicht, warum Sie in die Genderforschung unter vielem anderem ja auch gegangen sind und das Frauenbild auch vor allem dann im Islam auch in anderen Kulturen untersucht haben. Aber es ist zumindest ein Hinweis darauf. Sie sagen, Ihre Mutter war dann die Lebensgefährtin von Rudolf Barrow. Hat sie das irgendwie beeindruckt, weil Rudolf Barrow war ja eine ungeheuer öffentliche Figur damals. Und ich erinnere dunkel, das stimmt, dass er in Worms gelebt hat. Und das war dann mit ihrer Mutter.
Ja, also ich fand ihn sehr, sehr spannend, unglaublich geistreich. Das hat mir gut gefallen. Ansonsten war ich sowieso links. Ich habe mich als linke Studentin betrachtet. Mir lag die Umwelt am Herzen und all das, was man so als Linke damals gedacht und gemacht hat. Das war für mich wichtig. Mir war auch die Frauenemanzipation wichtig. Ist mir übrigens heute noch wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenngleich ich die Entwicklung des Feminismus für eine Katastrophe halte. Aber mir war es damals wichtig, beispielsweise zu protestieren gegen Gewalt im öffentlichen Raum. Ja, da war ich Schülerin noch. Da gab es so Demonstrationen, wir erobern uns die Nacht zurück. Und da war ich natürlich dabei, weil ich es richtig fand, dass man auch als junge Frau unbehelligt auf die Straße gehen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne dass man Angst haben muss. Und ich finde das immer noch einen richtigen Ansatz. Zwischendurch hatte sich das tatsächlich dann auch mal so weit verändert, die ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse, dass das wirklich gut möglich war. Mittlerweile geht das alles wieder im Riesenschritt zurück.
Ja, das stimmt. Da hat es irgendwo, darüber haben wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, eine Veränderung gegeben, dass Frauen sich wieder züchtig kleiden sollen. Das wird auch inzwischen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja propagiert, dass mehr Kleidung besser sei als wenig Kleidung. Aber früher, so in den 80er Jahren, das erinnere ich ja auch noch, dieses Phänomen, auch ein Minirock ist keine Einladung zur Vergewaltigung. So war es ja oftmals vor Gericht noch, dass Frauen dann eine Mitschuld trugen, wenn sie begrapscht oder vergewaltigt wurden, wenn sie eben sich aufreizend angezogen hatten. Wir hatten eine Zeit, wo das nicht der Fall war. Das stimmt, die erinnere ich auch, ja.
Absolut. Also ich habe auch immer vertreten, selbst wenn eine Frau nackt über die Straße läuft, hat keiner das Recht, sie irgendwie schräg anzumachen. Wir waren auch damals sehr viel freizügiger als heute, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben nur im Höschen im Park gesessen im Sommer. Und es war überhaupt kein Thema, dass wir brustfrei rumgelaufen sind. Undenkbar heute.
Ja, diese 80er, 90er Jahre, wer immer sie erinnert, hat einen großen Nachteil, weil er weiß, dass man in einer freien Gesellschaft leben kann. Und da hat sich vieles verändert, sagen wir es einfach mal so. Und dann sind Sie, gut, von Worms nach Mainz, das ist kein so großer Sprung.
Nö, also das war also um die Ecke.
Genau, um die Ecke. Da haben Sie dann Ethnologie studiert.
Ja.
Warum Ethnologie, Frau Schröder?
Auch weil ich schon als Jugendliche großes Interesse für andere Kulturen hatte. Ich bin Karl-May-Leserin gewesen, als Kind. Dann nach Karl May habe ich dann die Wormser Stadtbibliothek, Stadtbücherei, durchforstet nach allem, was über andere Kulturen da war, also über andere Religionen. Ich habe mit 13 schon einen Teil des Korans gelesen, die Bhagavad Gita und ähnliches mehr, aber ich habe auch Reiseberichte gelesen, Romane gelesen. Mich haben fremde Welten immer interessiert und dann lag das irgendwie schon nahe, dass ich das eben auch studiere. Und da stehe ich bis heute hinter. Also ich bin immer noch sehr davon angetan. Mich interessiert immer noch alles, was fremd ist. Damals war ich natürlich sehr viel naiver und illusionistischer, als ich das heute bin. Heute weiß ich, dass nicht alles, was fremd ist, automatisch paradiesisch sein muss, sondern es kann auch das Gegenteil sein. Aber das Interesse, das grundsätzliche Interesse für andere Kulturen, das ist geblieben.
Und Sie haben dann, wenn ich das richtig erinnere, aus Ihren Ausführungen ja dann einen großen, kann man sagen, Forschungsauftrag, zumindest eine Forschungsreise nach Indonesien angetreten und hatten da schon Kinder, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Weil Sie schildern ab und an, dass Ihre Kinder sozialisiert wurden, jetzt nicht grundsätzlich, aber in diesen, glaube ich, 3 Jahren war das, wo Sie in einer ganz fremden Kultur letztlich auch aufgewachsen sind. Das heißt, Ihr Studium haben Sie abgeschlossen. Sie haben während des Studiums oder danach, das kann ich jetzt nicht beurteilen, Kinder bekommen und sind dann einem Forschungsauftrag gefolgt nach Indonesien mit den Kindern. Ist das ungefähr richtig dargestellt von mir?
Ja, das ist fast richtig dargestellt. Also ich hatte 2 Kinder, als ich anfing, dieses Forschungskonzept zu entwickeln. Und ich habe dann dafür Geld eingeworben. Also ich habe über viele Jahre lang eine sogenannte Drittmittelkarriere gemacht. Das heißt, ich habe selber die Forschungsvorhaben mir ausgedacht, geplant, konzipiert, auch finanziell konzipiert und habe dann versucht, Gelder einzuwerben und war da auch sehr erfolgreich. Später habe ich das dann auch für meine Doktoranden gemacht und für meine Studenten. Also ich war gut darin, Forschungsmittel einzuwerben und das war eben mein erstes großes Projekt. Das ging nach Indonesien, weil klar war, ich werde niemals in der Ethnologie tatsächlich mein Brot verdienen, dauerhaft, wenn ich jetzt nicht diese sogenannte Feldforschungserfahrung habe. Das ist mehr oder weniger oder war damals, heute hat es ein bisschen geändert, die große Initiation für alle Ethnologen. Also man musste dahin, möglichst wo noch kein anderer war, also diese weißen Flecken auf der Landkarte. Ich bin dann aus unterschiedlichen Gründen in Indonesien auf der Insel Flores im Hochland gelandet. Und da hatte ich schon 2 Kinder und bei der ersten großen Reise war ich schwanger, im 7. Monat schwanger. Und als ich ja fast 8. schon war, da sind wir wieder zurückgefahren und dann habe ich mein Baby bekommen und habe das hier bei den Großeltern gelassen. und bin mit den beiden anderen Kindern nochmal nach Indonesien gefahren. Und dann gab es endlich das Okay von der Deutschen Forschungsgesellschaft, dass die ganze Sache finanziert wird. Und dann habe ich das Baby auch geholt und meinen damaligen Lebensgefährten. Der durfte allerdings immer nur 2 Monate bleiben. Der musste ausreisen, weil er keine permanente Aufenthaltsgenehmigung hatte. Und dann haben wir unseren Hausstand aufgelöst und sind nach Indonesien in ein winzig kleines Dorf gezogen, ohne Strom und ohne Wasser, und haben in einer Großfamilie gelebt, auf dem Dorf.
Das heißt, Sie hatten kein Hotel, keine Pension, Sie hatten nicht eine eigene Wohnung gemietet, sondern es war eine Großfamilie, bei der Sie untergekommen sind.
Genau.
Wie muss man sich die Großfamilie vorstellen? Also wie viele Mitglieder hatte sie? Also einfach nur, um ein Bild zu bekommen, Frau Schröter?
Ach, das wechselte immer mal. Es gab ein altes Paar, die hatten 9 Kinder. Und von diesen 9 Kindern wohnten permanent 3 da mit ihren Familien wieder und ihren Kindern. Aber es kamen auch immer mal wieder andere dazu, auch wieder mit den Familien. Dann brach im Prinzip alles so zusammen, weil es dann vollkommen überfüllt war. Und das ist so ganz üblich gewesen. Leute sind sehr mobil, wohnen mal in einem Haus und mal in dem anderen Haus. Die Kinder werden auch verliehen, wenn sie in einem gewissen Alter sind und ein anderer Teil der Familie gerade Arbeitskräfte braucht, dann verleiht man vor allem die Mädchen. Und wir hatten 2 Zimmer in diesem Haus. Also eines, in dem wir geschlafen haben, und ein kleines mit einem Schrank drin, wo unsere ganzen Gegenstände waren. Ein kleiner Schrank war das. Und einen Tisch mit 2 Stühlen. Und da habe ich dann Homeschooling gemacht, weil meine Kinder schon, meine Größeren schon in der Schule waren, mussten die unterrichtet werden. Und dann gab es immer morgens Schulunterricht.
Sind Sie da schon mit dem Islam in Kontakt gekommen? Weil Indonesien ist ja eigentlich das größte islamische Land der Erde, wenn mich nicht alles täuscht.
Nein, überhaupt nicht, weil es eine christlich missionierte Insel war. Von einem katholischen Orden, den Steyler Missionaren, wurden die katholiziert. Und was für mich interessant war, war, dass sie diesen Katholizismus auf der Oberfläche, vor allem im rituellen Bereich, mit großer Inbrunst gelebt haben, dass sie aber parallel ihre alte Religion genauso mit Inbrunst gelebt haben. Alle Rituale, die irgendwie wichtig waren im Lebenszyklus, also Geburten, Toten, Hochzeiten, wenn man ein Haus gebaut hat, wenn jemand krank geworden ist, dann wurden immer die alten Rituale begangen und man hat auch eine andere Sprache gesprochen. Man hat Ngara gesprochen, das ist die lokale Sprache, während der katholische Teil ihres Lebens, der verlief dann in Bahasa Indonesia. Und das ist für Leute ganz praktisch gewesen, weil sie das gut differenzieren konnten und weil sie vor allem den Missionaren gegenüber das auch rechtfertigen konnten, weil sie haben sie immer gesagt, das ist unsere Kultur und das andere ist eben die Religion. Die Missionare haben sich da auch wenig drum geschert, muss man sagen, wie das viele Katholiken ja machen. Die haben da nicht nur drüber hinweggesehen, sondern haben das irgendwie so interpretiert, dass die letztendlich ja schon sowas sind wie Urchristen und das, was sie da anbeten, ihre Ahnen und so, das hätte man im Katholizismus ja auch, das seien eben Heilige, das würde man ja alles kennen, das sei also so eine Art primitiven Christentums, das die Leute praktizierten, und damit konnten alle prima leben. Eigentlich wollte ich Genderforschung machen dort, weil es eine matriarchalische Gesellschaft ist, aber als ich den Leuten, also den Einwohnern, den Bauern vorgestellt habe, was ich machen will, da haben die gesagt, ich spinne wohl, das sei doch keine Aufgabe für eine Wissenschaftlerin, ich solle mich lieber mit Religion beschäftigen, das sei ein ernsthaftes Thema. Und deshalb habe ich mich dann hauptsächlich mit Religion beschäftigt. Man hat natürlich die Möglichkeit, auch Genderbeziehungen im Alltag mitzustudieren, aber letztendlich muss ich sagen, hat mir dieser Tipp der Bauern die erste Professur verschafft. Weil damals waren Gender Studies, das war noch dissident, ja. Damit konnte man nichts werden. Das galt so als feministischer Quatsch.
Und die Religionsforschung, ich glaube, das erste Buch, was Sie geschrieben haben, heißt ja Die Austreibung des Bösen. Das ist dann daraus entstanden, also im Sinne von, ist die Austreibung des Bösen dann auch eher mit diesen atavistischen Religionen oder Religionsausübungen verbunden? Oder ist das schon etwas ganz Christliches dann auch gewesen?
Nee, das ist überhaupt nicht christlich. Die Austreibung des Bösen, da geht es um den Einbruch des Bösen in die Welt durch Krankheit oder durch Unfälle. Nach der Vorstellung der Menschen ist jede Krankheit, die nicht dem Alter zugeschrieben werden kann, also Altersgebrechlichkeit nehmen sie aus, irgendwie verursacht durch Kräfte des Bösen, durch Geistwesen. Und häufig steht dahinter dann auch irgendeine Verfehlung der Menschen. Und da muss man herausfinden, was ist die Ursache. Man lädt die ganzen Geister ein. Und dann gibt es verschiedene Rituale, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Aber nicht im christlichen Sinne, dass man das Böse besiegt, sondern dass man eine Balance wiederherstellt. Das fand ich immer sehr bestrickend. Am Schluss kriegen die Geister alle noch was zu essen.
Nein, ich habe ja auch ein großes Faible für so etwas, weil das so was sehr Menschliches und wie gesagt sehr, ich glaube, wir Protestanten oder sagen wir, die protestantische Kultur neigt sehr stark zu etwas Ausschließendem im Sinne von das Böse muss dann auch...
Absolut. Die Protestanten in Indonesien haben immer alles zerstört. Ja, die haben die religiösen Gegenstände zerstört. Die haben alles mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Und die Katholiken waren da sehr viel toleranter, muss ich sagen. Also bis dahin, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass die katholischen Patres richtig überlaufen.
Sind Sie katholisch oder protestantisch irgendwie getauft worden?
Ich war protestantisch, bin mit 18 aus der Kirche ausgetreten. Ich durfte das und ich war nicht davon überzeugt, dass das Christentum das Allseligmachende ist, weil ich mich auch mit anderen Religionen beschäftigt hatte und zwar ziemlich intensiv und der Meinung war, man könne doch gar nicht wissen, welches jetzt eigentlich die richtige ist und wahrscheinlich sei keine die richtige. Und das war eben eine logische Konsequenz, dass ich dann aus der Kirche austrete, ohne dass ich jetzt sage, ich bin Atheistin geworden. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber dieser Zweifel, ob wir überhaupt wissen können, was die richtige Religion ist, wie das Übernatürliche sich zeigt, wenn es das Übernatürliche gibt, das waren einfach vor allem Zweifel, aber eine große Begeisterung dennoch für religiöses Leben, das heißt für das rituelle Leben. Das habe ich auch bis heute übrigens beibehalten. Ich liebe es, in Kirchen zu gehen. Ich liebe es auch, in Moscheen zu gehen oder in Tempel zu gehen. Ich finde das ganz wunderbar, was Menschen im rituellen Bereich alles machen. Und das vermittelt mir immer auch eine Stimmung, die so dem Alltäglichen enthoben ist. Das Problem fängt für mich eigentlich häufig an, wenn man sich Texte anschaut, wo nun auch selbstverständlich meistens starke Diskrepanzen zu dem in Erscheinung treten, was wir heute für gut und richtig halten. Das liegt natürlich ganz einfach daran, dass die Religionen, also die Hochreligionen alle in einer Zeit entstanden sind, als von Menschenrechten, Demokratie und Liberalismus keine Rede war.
Ja, für wahr. Es gibt nur wenige Religionen, die das auch internalisieren können, ohne als Religion dann dabei zu verschwinden. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Christentum nicht gerade auch im Verschwinden begriffen ist, vielleicht auch deswegen. Aber das
ja, man weiß es nicht genau. Ja.
Ich will nochmal zurück zu Ihren Kindern. Nicht zu Ihrer Biografie im Sinne von zu den Kinderbiografien, sondern Sie schildern an einigen Punkten, dass Ihre Kinder dann eben in einer fremden Kultur aufwuchsen, die lokalen Umgangsformen lernten und es für Sie dann auch relativ merkwürdig war, nach Deutschland zurückzukehren, weil sie sich eben ganz selbstverständlich mit anderen sozialen Regeln beschäftigt hatten. Ich habe mich gefragt, haben Sie dafür ein konkretes Beispiel? Also fällt Ihnen irgendwas ein, wo das so bildhaft deutlich wird?
Naja, das Beispiel, was ich gern erzähle, weil es natürlich am besten zeigt, was da passiert ist, ist mein jüngster Sohn, der hat als erste Sprache Indonesisch gelernt und nicht Deutsch. Das lag daran, dass in der Großfamilie, in der wir waren, uns unmissverständlich signalisiert wurde, dass es nicht erwünscht sei, wenn wir Deutsch sprechen. Auch nicht untereinander. Also Ausnahme war der Schulunterricht, aber alles andere nicht. Und deshalb haben wir uns angepasst, ganz schnell und problemlos. Ich fand das auch praktisch, habe gedacht, naja, dann kommen wir doch viel besser rein. Ich konnte sowieso Indonesisch, aber meine Kinder haben es dann eben auch gesprochen. Und Kinder lernen ja wahnsinnig schnell. Und mein jüngster Sohn, der sprach eben nur Indonesisch. Als wir zurückkamen in ein hessisches Dorf, sind wir dann gezogen. Da hat er kein Wort Deutsch gekonnt und er hatte auch sehr fremde Sitten. Also er lief quasi in jede offene Tür hinein. Das war für ihn völlig normal, weil das eben auf dem Dorf auch völlig normal war, in ein fremdes Haus reinzugehen, sich aufs Sofa zu setzen. Also Sofas gab es da nicht, aber da setzte man sich dann irgendwo hin auf den Boden. Hunde in unserem Dorf, die waren so halbwild. Gerade Kinder mussten eigentlich immer aufpassen, dass sie die auf Abstand halten. Das haben sie mit Steinen und Stöcken gemacht. Und das heißt, mein kleiner Sohn, flachsblond, fing an, auf irgendwelche angebundenen Hunde vor dem Supermarkt einzuprügeln und sprach dabei Indonesisch. Da können Sie sich vorstellen, dass das ein Beispiel für absolute Nicht-Integration war. Aber das hat sich dann sehr schnell wieder gegeben, Gott sei Dank. Meine Tochter als Älteste war sogar sehr froh. Dann waren die Freundinnen alle wieder da. und mein ältester Sohn gemischte Gefühle. Mein jüngster Sohn wäre lieber da geblieben, das ist wohl ganz klar. Aber das war kein Problem, sich hier auch wieder einzugewöhnen. Ich habe dann selber natürlich gemerkt, dass es für Jungs insbesondere in Deutschland doch auch sehr schwer ist. Und das finde ich bis heute. Also Jungs, die einen größeren Bewegungsradius haben, die körperlich nochmal ganz anders agieren als Mädchen, die haben doch in unserer Gesellschaft wenig Raum, sich zu entfalten. Und das finde ich schade. Also für Jungs in einem bestimmten Alter ist so ein Leben im Dorf, im globalen Süden sicherlich sehr viel schöner, als das in Deutschland ist.
Im globalen Süden, das ist so ein neuer Begriff, das heißt, was man früher Dritte Welt nannte, richtig?
Genau.
Kann man ja so sagen, ne? Mhm.
Jeder Begriff hinkt und auch der natürlich, ja.
Genau, genau. Ja, ich versuche es nur zu übersetzen, weil ist das ein passgenau, was wir früher Dritte Welt genannt haben. Ich bin halt noch in Dritter Welt aufgewachsen. Ich weiß, dass man es heute nicht mehr sagt. Gerade im akademischen Betrieb macht man das nicht mehr. Jetzt heißt es globaler Süden. Da stellen sich bei mir immer die Nackenhaare auf, weil ich das erstmal mit diesem Begriff bei der Documenta in Kontakt gekommen bin, als da diese Skandale um diese auch, glaube ich, indonesische Künstlergruppe waren, die dann eben aus dem globalen Süden kamen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt.
Dachte, ja, die kamen aus dem globalen Süden, kommunistisch orientiert und natürlich antisemitisch gebürstet.
Also das heißt, Ihr Ethnologiestudium war natürlich dann auch immer auch gleichzeitig Ihr Leben, weil das finde ich nämlich das Interessante. Man denkt bei Akademikern immer, ja, die studieren etwas und vergraben sich dann in Bücher und gehen in Bibliotheken, aber bei Ihnen war es ja wirklich dann Ihr ganzes Leben. Kann man das so sagen?
Das war so. Das ging auch so weiter. Also hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich Professorin geworden bin. Man hatte so dann diese Lehr- und Wanderjahre, schleppt man zum Teil auch die Kinder dann mit sich herum. Also wir waren in den USA und da sind die Kinder auch in die Schule gegangen und so. Und ich habe meine erste Professur in Passau bekommen, gar nicht mal im Fach Ethnologie, sondern Südostasienkunde mit dem Schwerpunkt des insularen Südostasien. Und das ist das muslimische Südostasien, also Indonesien, Brunei, Malaysia, Südthailand, Südphilippinen. Und da bin ich natürlich auch häufig gewesen. Einmal habe ich sogar meinen jüngsten Sohn mitgenommen. Das war eigentlich auch ganz spannend. Da haben wir Studenten betreut, die auf unterschiedlichen Inseln Forschungen durchgeführt haben. Und da habe ich ihn mitgenommen. Und wir sind dann letztendlich gelandet in Aceh. Die nennen sich selber Terrasse Mekkas. Also das ist ein Scharia-Hotspot. Da habe ich meinem Sohn noch gesagt, ja, da musst du lange Hosen und lange Hemden anziehen. Selbst Kinder dürfen keine Haut zeigen. Da war er noch ganz beleidigt. Und dann hat es ihm aber sehr gut gefallen, weil wir auch da wieder in der Familie waren. Und dann sieht die Welt manchmal ganz anders aus.
Aceh ist auch da, wo der Tsunami so gewütet hat, nicht wahr? Das ist der Teil, der dann auch wirklich zerstört wurde.
Genau.
Sie sagten gerade schon Passau, das war Ihre erste Professur. Südostasienkunde, sagten Sie?
Genau, meine erste feste Professur. Da bin ich dann wirklich Beamtin geworden und Lehrstuhlinhaberin, Institutsleitung, genau.
Das ist ja auch ein großer Schritt, oder? Das ist ein bisschen ein Einweihungsschritt, aber auch irgendwie ein Stolzschritt, dann verbeamtet zu werden, ordentliche Professur zu haben. Da erntet man doch das, was man so vorbereitet hat die ganzen Jahre, oder?
Ja, vor allem ist es endlich mal ein Weg raus aus der permanenten Geldnot. Also diese Drittmittelprojekte, die enden ja irgendwann. Es ist nicht so, dass man sofort einen Anschluss hat. Das kann passieren, das kann aber auch anders sein. Es kann auch sein, dass man sauschlecht bezahlt wird. Und das ist, wenn man eine Familie zu ernähren hat, nicht unbedingt einfach. Und als ich dann diese Professur bekommen habe, da haben meine Kinder gesagt, ja, das ist super, jetzt hast du endlich was Festes, aber wir kommen nicht mit.
Die wollten in Hessen bleiben demnach.
Die sind in Hessen geblieben.
Die sind in Hessen geblieben und Sie sind dann nach Passau. Das ist ja ganz im östlichen Winkel Deutschlands sozusagen.
Ja, genau. Die Kinder haben einen Vorschlag gemacht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht nur meine drei Kinder, sondern ich hatte noch eine Freundin meiner Tochter mit aufgenommen. Und dann hatten wir also zwei ältere Mädchen, die auch schon volljährig waren, und dann zwei minderjährige Jungs. Die Kinder haben mir einen Vorschlag gemacht, wie das organisiert werden könnte. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Unter der Bedingung habe ich gesagt, dass sich niemand beschwert und dass es niemals sturmfreie Bude gibt. Und das haben sie tatsächlich 4 Jahre lang durchgehalten, bis ich dann zurückgekommen bin, in Frankfurt eine andere Professur angenommen habe. Aber das war schon ein heißes Experiment. Ich habe mir ein schnelles Auto gekauft und habe dann immer meine persönlichen Rekorde aufgestellt, wie ich nachts über die Autobahn...
Aber da sind wir schon beim Thema. Das heißt, Sie sind dann von Passau das waren ja auch in Anführungsstrichen nur 4 Jahre, 2008 nach Frankfurt, hatten dort die folgende Professur und sind dort ja dann auch in Frankfurt bis 2025, also bis zur Emeritierung geblieben. Das heißt, das war so ein bisschen dann auch nach Hause kommen, wieder zurück nach Hessen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, das war, also mir wurde es auch immer länger, die Fahrt kam mir immer länger vor. Ich wollte auch wieder zurück zur Familie, das war mir das Allerwichtigste. Und dann hatte ich mich da auf eine Stelle beworben und habe die auch bekommen. Es hat mir in Passau ansonsten gut gefallen, muss ich sagen. Wir haben eine sehr, sehr besondere Atmosphäre gehabt. Mein Kollege war Soziologe und bearbeitete ähnliche Dinge. Der hatte das Festland Südostasien als sein Forschungsgebiet, ein Thailand-Experte. Und wir haben tolle Sachen zusammen gemacht, auch in Asien mit unseren Studenten. Sehr experimentelle Veranstaltungen, sehr offen, mit sehr hohem Niveau, aber wenig Autorität. Also es war richtig gut. Und dann kam ich nach Frankfurt, da war erstmal alles wie gehabt und etwas schwieriger. Aber ich bin in einen sogenannten Exzellenzcluster direkt hineingekommen. Exzellenzcluster, das sind solche Großforschungsverbünde und da ging es um normative Ordnungen. Und das war natürlich für mich auch spannend, in so einem großen Verbund mit anderen zusammen an ähnlichen Themen zu arbeiten. Also nochmal eine ganz andere Herausforderung und dann mit dem Vorteil eben auch bei der Familie zu sein. Das war eine runde Sache, würde ich sagen.
Mhm. Und da waren Sie mit dem Islam schon in Kontakt gekommen. Sie hat es uns gerade schon erwähnt, in Aceh. Mhm. Und dann kam 2008, sagte ich, sind Sie nach Frankfurt, und dann kam dieses Jahr 2010. Und da würde mich mal Folgendes interessieren, weil ich habe da mal eine ganz eigene These, ob sie stimmt, weiß ich gar nicht. Das ist eher so ein inneres Bild. Hat sich 2010 irgendetwas äußerlich oder vielleicht auch innerlich bei Ihnen derart verändert, dass 2010 wirklich eine Art Wendejahr wurde?
Nein, das Wendejahr war eigentlich 2015, würde ich sagen.
Mit der Öffnung der Grenzen.
Ja, mit der Öffnung der Grenze. Und also ich habe den Islam-Schwerpunkt, den ich auch in Passau schon hatte, den habe ich fortgeführt in Frankfurt und ich habe ihn ausgeweitet. In Passau war er klarerweise auf Südostasien beschränkt. Und ich hatte in meinen Berufungsverhandlungen Stipendien für Doktoranden aus anderen islamischen Ländern bekommen. Und da hatten wir dann plötzlich eine richtig gute, große Forschergruppe mit jungen Forschern. Die kamen aus dem Iran, die kamen aus Tunesien, die kamen aus der Türkei, aus allen möglichen Ländern. Und dann haben wir ähnliche Dinge verglichen. Ja, das waren alles Leute, die konnten die Sprache, die haben Feldforschung gemacht und wir haben uns dann beschäftigt mit liberalen Formen des Islam, aber auch mit Extremismus. Und mit der Frage von Frauenrechten, Minderheitenrechten, homosexuellen Rechten. Das war super spannend für mich, sehr anstrengend, weil es eben sehr viele Leute waren, die auch alle betreut werden mussten und die brauchten alle Geld und dann musste man viele Anträge schreiben und Abrechnungen machen und all so ein Gedöns. Aber es war eben super spannend, weil man wirklich sehen konnte, was bewegt sich denn in der islamischen Welt? Und zwar nicht nur in einem speziellen Teil, sondern gibt es denn generelle Bewegungen, die man auch analysieren kann? Und ich habe dann 2011 angefangen mit der ersten großen Forschung in Deutschland, auch eine empirische Forschung in Wiesbaden, übrigens 4,5 Jahre lang mit einem Mitarbeiter in allen Moscheegemeinden. Da hatte ich dann nochmal eine klare Bestätigung, dass das, was im Ausland abläuft, dass das sich durch die Migration eben im Inland in ähnlicher Weise zeigt. Und da fing ich dann eigentlich an, mich auch mit Migrationspolitik zu beschäftigen, weil man kann den Islam nicht verstehen in Deutschland, ohne dass man sich mit Migration beschäftigt. Das sind importierte Kulturen und man kann auch immer sehr gut sehen, woher kommt etwas oder verändert sich vielleicht auch irgendwas in Deutschland oder verändert sich es nicht. Aber es verändert sich oft sehr wenig, muss man sagen.
Ja, ich sagte das Jahr 2010, weil es eben nicht nur das Jahr von Thilo Sarrazins Buch war, was ja dann sehr große Wellen schlug. Es war eben auch die Gegenrede von Angela Merkel, dass es nicht hilfreich sei, dieses Buch. Aber vor allen Dingen war es ja auch der Satz des Bundespräsidenten, des damaligen Christian Wulff, der Islam gehöre zu Deutschland. Und ich weiß, dass 2010 wirklich auch so ein ja, Geisteskulturkampf in den Medien. Ich habe damals für die Achse des Guten geschrieben und Henrik Broda stand natürlich immer im Mittelpunkt im Sinne von, weil er angefeindet wurde von der Frankfurter Rundschau, selbst von der FAZ. Er wurde immer so als Islamhasser und Rassist und das kam alles damals auf. Also dieses Jahr 2010 ist für die Diskussion, wie sie dann ab 2015 geführt wurde, so wie ein bisschen vorbereitend oder wegbereitend sogar.
Ich war viel stärker mit dem Ausland beschäftigt als mit dem Inland zu dieser Zeit. Ich habe das zwar immer stärker wahrgenommen. Ich meine, es war ja nicht nur 2010, 2005 oder 2006 hat Nedzsla Kelik ihr Buch über die Importbräute geschrieben, für das ihr dann die deutsche Migrationsforschungselite die Karriere zerschlagen hat. Bassam Tibi ist damals schon unter Druck geraten. Aber mein Fokus war erst nochmal, auch weil ich eben dieses große Team hatte, das im Ausland gearbeitet hat, war die ausländische Perspektive. Da kam man natürlich auch nicht so schnell unter Druck seitens der Universität, weil das wurde alles noch mit relativem Wohlwollen betrachtet, hat ja keine Ahnung von. Und das änderte sich dann aber ein bisschen, als ich anfing, mich mit Deutschland zu beschäftigen. Da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass es Dinge gibt, die nicht mehr gesagt werden dürfen. Ein Beispiel war eine Konferenz, da ging es um Radikalisierung und patriarchale Strukturen bei Jugendlichen. Und ich habe da den Ausschnitt eines Films gezeigt, den meine Kamerafrau damals gedreht hatte in einem Jugendzentrum, in dem ich eine sogenannte Fokusgruppendiskussion geführt habe. Das war ein türkischer Sozialarbeiter oder Pädagoge, der sehr, sehr fit war. Mit dem habe ich oft gesprochen über patriarchalische Strukturen bei muslimischen Jugendlichen und habe dann gesagt, ja, können wir da nicht mal eine Diskussionsrunde machen mit den Jungs, aber auch mit Mädchen und dann besprechen wir mal die ganze Sache und meine Kamerafrau nimmt das auf. Und das war dann auch so und letztendlich muss man sagen, dass das weitgehend Stereotyp war, was da gesagt worden ist, was man sich so denkt. Ja, also diese Doppelmoral und Mädchen muss als Jungfrau in die Ehe gehen, aber die Jungs haben vorher das Recht, sexuelle Erfahrungen zu machen und werten aber dann die Mädchen ab, mit denen sie die sexuellen Erfahrungen machen. Also all dieser Kram, das habe ich gezeigt, ein Ausschnitt auf der Konferenz und da war dann betretenes Schweigen. Ich dachte, was ist denn hier los? Und dann war klar, ich hätte das nicht zeigen dürfen. Weil das.
Über welches Jahr reden wir jetzt?
Das war, ja, vielleicht 2012, also vor 2015 deutlich. Und da bin ich zum ersten Mal wirklich damit konfrontiert worden, dass es irgendwelche Schweigegebote gibt, dass man bestimmte Themen gar nicht anspricht. Und das hat sich dann immer weiter verdichtet, natürlich. Hat sich auch verdichtet im Bereich des Extremismus. Also zunächst waren wir sehr, sehr stark nachgefragt, weil wir eben uns mit Extremismus, islamischem Extremismus beschäftigt haben und da auch Konferenzen zugemacht haben, Experten eingeladen haben, im Austausch mit allen wichtigen Leuten waren. In der ganzen, ich sag mal, Präventionsszene, die Prävention gegen den Salafismus wurde weitgehend ausgelagert an NGOs. Und da die nicht weiterkamen, haben sie quasi die Narrative verändert. Also das war jetzt nicht mehr eine Ideologie, die die Leute zum Extremismus brachte, weil sie aus unterschiedlichen Gründen attraktiv war, sondern das waren Diskriminierungserfahrungen. Und das hat sich bis heute gehalten. Wenn jemand radikal wird, im Falle des Islamismus, bei Rechtsradikalen macht man das nicht, aber wenn Islamisten, also junge Menschen Islamisten werden, dann vermutet man automatisch, das habe was mit Diskriminierungserfahrung und Abwertung und Rassismus und weiß der Teufel was zu tun. Und da habe ich damals schon gegengehalten. Und das hat mir dann auch nicht besonders viele Freunde eingebracht, kann ich Ihnen sagen. An den Universitäten ist ein Scheuklappendenken, das man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man keine Ahnung davon hat. Das ist unglaublich, ja. Also auch ein Unvermögen mittlerweile überhaupt in irgendeine Debatte einzusteigen mit Menschen, die nicht das Gleiche denken wie man selbst.
Können Sie mir erklären, woran das lag oder woran das liegt? Sagen wir es so, Sie kommen aus dem universitären Betrieb, Sie haben es sicherlich am eigenen Leib erfahren.
Na klar.
Haben Sie eine Erklärung dafür, woher das kommt, dass der Diskurs sich so verengt hat? Also gibt es so eine Art Verschwörungstheorie, dass man, der Islam muss jetzt zu Deutschland gehören und wir machen deswegen genau das Falsche, damit es auch passiert? Oder was ist akademisch da vor sich gegangen?
Naja, akademisch ist es erstmal entstanden durch die größere Akzeptanz der sogenannten postkolonialen Theorie. Das ist nicht eine einzige Theorie, sondern es ist ein Theoriepaket. Da kommen verschiedene Theoriestränge zusammen, unter anderem auch ein Teil des Feminismus. Aber wenn man das jetzt mal in wenigen Worten beschreibt, worum es geht, dann geht es letztendlich um eine Theorie, die sagt, die Welt ist gespalten in zwei Teile. Die einen sind die Täter, die anderen sind die Opfer und die Täter sind weiß, und zwar seit dem Kolonialismus, dem europäischen, alle anderen Formen von Kolonialismus bedenkt man nicht mit. Aber seit dem europäischen Kolonialismus sind die Täter weiß, vorzugsweise männlich und heterosexuell. Und die Opfer sind dann eben nicht weiß. Anfangs waren sie noch weiblich. Mittlerweile bezweifelt man in diesen Kreisen, ob es Frauen überhaupt gibt. Aber klar ist, es gibt eben diese Täter und es gibt Opfer. Die Wissenschaft hat sich in dem gleichen Raum sehr stark politisiert. Das war eben auch im Programm, Wissenschaft nicht mehr als etwas Unpolitisches zu betrachten, sondern als Mittel für eine Veränderung der Welt zum Guten. Und das Gute war dann, den vermeintlichen Opfern zur Akzeptanz zu verhelfen, Machtverhältnisse umzukehren, die Welt zu einem anderen und besseren Ort zu machen. Und wer da gestört hat, der wurde relativ schnell ausgegrenzt, weil diese Form der Störung konnte man gar nicht gebrauchen. Und dazu muss man sagen, diese Haltung, ja, die gibt es in der Linken eigentlich schon, seit es Linke gibt. Die gab es schon in der Französischen Revolution, die gab es in allen sozialistischen Bewegungen, die gab es in allen kommunistischen Experimenten. Schon immer waren diejenigen, die nicht 150% auf Linie waren, waren Verräter, und Verräter hat man sehr, sehr häufig einfach umgebracht. Ja. Das macht man jetzt heute nicht mehr, aber diese unversöhnliche und auch hasserfüllte Beziehung, die man zu allen hat, die etwas anderes vertreten als man selbst, dieser Ungeist, der eben aus der Linken kam und kommt, den gibt es heute ganz stark an den Universitäten. Ich würde mal sagen, dass die meisten, die dann so Versatzstücke vor sich hertragen, gar nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Aber je weniger man versteht, desto mehr kann man das ja nach vorne tragen. Ja, dann verheddert man sich nicht da in den Feinheiten oder auch in den Unstimmigkeiten, sondern kann dann eigentlich parolenhaft 1 bis 5 Narrative abspulen. Und da man die nicht mehr begründen muss, weil man alle anderen schon gecancelt hat und nur noch unter den eigenen sich befindet, kommt man auch drumherum, mal gründlich zu argumentieren, was man da eigentlich glaubt.
Wunderbare Analyse, gut. Also Sie kennen sich damit aus, das stelle ich schon fest. Aber zurück zu Ihnen, Frau Schröter, weil Sie sagten ja selbst, dass Sie als Linke in den universitären Betrieb reingegangen sind. Sie wollten sozusagen von zu Hause weg, Sie waren am Marx gelesen, Rotwein getrunken. Dieses Unversöhnliche, wo Sie sagen, das ist ja ein Faktor fast aller linken Bewegungen, von der Französischen Revolution und, um ehrlich zu sein, auch der 68er-Bewegung. Also wenn man da die alten Filme sieht, auch von Rudi Dutschke, der ist vielleicht sozusagen vielleicht jetzt ein Held, aber was da geschrien wurde und wie die Leute mundtot gemacht wurden, das war ja schon dieses, ich nenne es jetzt mal eliminatorische, vielleicht nicht auf der körperlichen Ebene, aber zumindest auf der Meinungsebene.
Ja gut, teilweise natürlich schon, ja. Also diese ganze Allianz mit den Befreiungsbewegungen, auch mit den palästinensischen Kommandos, ja.
Genau, und die RAF schließlich und so weiter, genau. Haben Sie recht, das ist auch aufs Körperliche runtergetropft. Vielleicht war es immer schon und dann hat man es aber nicht ausleben können und eben nur im Meinungskampf ausgeübt. Kennen Sie dieses Phänomen als ehemals Linke, vielleicht auch immer noch Linke, das weiß ich nicht, Studentin, schließlich Professorin, auch an ihrem eigenen Leib dieses ausschließende Eliminatorische, was ich gerade beschrieben habe?
Also das vielleicht nicht, aber ich kenne dieses Gruppenbezogene. Und da ich ja nun auch als Studentin gerne gelesen habe, habe ich mich nicht nur wohlgefühlt auf einer Demonstration, weil man irgendwie als Gruppe agiert hat, und man das Gefühl hatte, alle sind der gleichen Meinung. Ja, es stimmte natürlich nicht. Sondern ich habe mich auch beschäftigt mit Leuten wie Elias Canetti, der genau über dieses Phänomen geschrieben hat und das auch schon als eigentlich faschistoid beschrieben hat. Solche Sachen haben mir dann zu denken gegeben. Da habe ich gedacht, naja, da ist schon was dran. Ja, also wenn man so im Gleichschritt läuft, das hat mit Emanzipation eigentlich nichts mehr zu tun. Es gab schon tatsächlich auch aus der eigenen Beschäftigung mit Theorien, und ich habe mich ja nicht nur mit Marx beschäftigt, sondern ich habe eigentlich alles gelesen, was mir in die Finger gekommen ist. Da wird man dann irgendwann auch selber mal ein bisschen bewusster, wo die Grenzen dessen liegen, was man da vielleicht selber für richtig hält. Nämlich, dass man ganz schnell auch in einem Bereich ist, der mit Freiheit, und darum ging es mir ja letztendlich, mir ging es immer um Freiheit auch, damit überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Hm. Ja, ja. Und jetzt ernten wir, was die linken Studenten vorbereitet haben. Das meine ich jetzt nicht gegen Sie, Frau Schröter, aber es ist wirklich...
Nein, wissen Sie, Herr Fahlefeld, ich habe ein neues Buch rausgebracht. Und das,
genau.
Das heißt Links, Rechts, Islamistisch, die wahren Feinde der Demokratie. Und da breche ich eigentlich eine Lanze auch für die Linke als emanzipatorische Bewegung, sage aber in dem Moment, wo sie tatsächlich Macht bekommt, nutzt sie diese Macht in einer absolut autoritären Weise, um Ziele durchzusetzen, die auch überhaupt nicht mehr akzeptabel sind. Und das bringt eine Gegenbewegung auf den Plan, die nur rechts sein kann. Ja, also diese sogenannte Repräsentationslücke. Das ist ja die Situation, in der wir sind. Und ich würde immer noch sagen, es hätte ohne die Linke viele für mich wichtige Veränderungen in der deutschen Gesellschaft nicht gegeben. Ohne Elisabeth Selbert wäre die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen nicht im Grundgesetz gelandet, weil nämlich alle anderen dagegen waren. Ja, auch alle Frauen waren dagegen. Wir wären ohne die Frauenbewegung noch immer nicht weitergekommen in Selbstständigkeit der verheirateten Frauen, denen ja der Ehemann noch bis in die 70er Jahre das Konto kündigen konnte oder die Berufstätigkeit untersagen konnte. Also all diese Dinge, das ist schon gut gelaufen. Aber man muss eben immer sagen, die Linke war eben nicht nur eine Emanzipationsbewegung, sondern war auch immer eine ideologische Bewegung, immer mit dem Ziel einer ganz anderen Gesellschaft. Und für diese ganz andere Gesellschaft sollte immer ein neuer Mensch geschaffen werden. Und spätestens dann geht's schief.
Das waren jetzt 1:30 wieder ganz wunderbar zusammengefasst. Aber Sie haben mir schon abgenommen, auf Ihr neues Buch hinzuweisen. Links, rechts, islamistisch, die wahren Feinde der Demokratie. Das ist auch wirklich letzten Monat erst erschienen.
Ja,
also
genau.
Ganz, ganz frisch. Und Ihre letzten Bücher, im Links, rechts, islamistisch, jetzt als allerneuestes, dann 2024, war der neue Kulturkampf, wie eine woke linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht. Und schließlich das Buch Politischer Islam, Stresstest für Deutschland. Das ist jetzt das von den dreien, die ich jetzt erwähnt habe, das älteste nämlich von 2019. So, das sind Ihre publikumspublizistischen Werke jetzt, keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Von diesen drei Büchern, natürlich ist das letzte Buch immer das Wichtigste. Von diesen drei Büchern, welches halten Sie für das Entscheidende, vielleicht auch gar nicht nur für Sie, sondern eben auch für die Debatte in Deutschland?
Ach, das kann man gar nicht so sagen. Ich habe sogar noch eins geschrieben, da ging es um Außenpolitik, um den Westen, ja, global gescheitert.
Den Westen, korrekt, genau, richtig, genau.
Also ich würde mal sagen, wer sich speziell mit dem Islam beschäftigen will, da ist immer noch das Buch Stresstest für Deutschland, politischer Islam, das, was man lesen kann, weil wer sich interessiert für die Muslimbruderschaft, die ja jetzt gerade wieder selbst vom Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz als große Gefahr betrachtet wird von Sinan Seelen, da habe ich damals schon die ganze Historie und auch die ganzen Probleme, aber auch die Netzwerke in Europa und die Strukturen in Deutschland aufgeschrieben. Da hat sich wenig dran geändert. Schiitische Netzwerke, klar, es gibt das Islamische Zentrum Hamburg nicht mehr, aber es gibt die schiitischen Organisationen und auch damit haben wir viel zu tun. Über den ganzen Einfluss der Türkei und des Islamismus durch Milli Görüş und andere. Also ich glaube immer noch, dass es an Aktualität nichts verloren hat, obwohl es jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
7 Jahre, 2019 ist es erschienen, genau.
Das Buch, was am umstrittensten war, war Der neue Kulturkampf. Da hat ein Rezensent in der Frankfurter Rundschau tatsächlich geschrieben, es sei ein in Teilen rechtsextremes Buch. Und das hat er lustigerweise an dem Begriff des politischen Vorfelds begründet, ja, den ich verwendet habe und zwar habe ich den zitierend eigentlich verwendet. Der Begriff des politischen Vorfelds, der kommt von Antonio Gramsci, einem italienischen Kommunisten. Das wusste dieser Rezensent aber offensichtlich nicht und er dachte, das ist ein rechtsextremer Begriff, also könne mein Buch nur rechtsextrem sein. Also da habe ich mit solchen Sachen was zu tun gehabt. Im eigenen Verlag, im Herder Verlag, hat sich eine Gruppe von Pädagoginnen mit einem offenen Brief an den Inhaber Manuel Herder gewandt und wollten gerne, dass er mit mir keinen Vertrag mehr macht, sonst würden sie gehen. Also das macht man ja immer gerne, ja, indem man versucht, jemanden zu erpressen. Hat aber nicht funktioniert. Aber das war so das Buch, da habe ich ganz tief mit dem Finger in die Wunde gelangt, ganz offensichtlich. Und es war auch mein persönlichstes Buch, würde ich sagen, weil ich habe angefangen, das zu schreiben, als ich mitten in einer riesigen Mobbing-Kampagne stand und ich dachte, ich glaube es einfach nicht. Und da rief mich Manuel Herder an, hat gesagt, Frau Schröter, schreiben Sie doch ein Buch drüber. Und dann habe ich das gemacht.
Welche Mobbing-Kampagne war das? War das die wegen Ihrer Kopftuchveranstaltung?
Nein, das war wegen der Migrationskonferenz. Das war 2023. Habe ich in Frankfurt eine Konferenz durchgeführt mit dem Titel Migrationssteuern, Pluralität gestalten. Und da ist mir der Begriff des Steuerns damals, muss man sich mal überlegen, das ist 3 Jahre her, der ist mir damals als rassistisch und rechtsextrem um die Ohren gehauen worden. Da hieß es, wer so einen Begriff nimmt des Steuerns, der negiert Polizeigewalt, der möchte unmenschlich sein, der möchte Flüchtlinge ertrinken lassen. Also was mir da alles vorgeworfen worden ist, war gruselig. Und dann habe ich noch Boris Palmer eingeladen und das ist mir dann so um die Ohren geflogen. Selbst die Unileitung distanzierte sich von mir.
Genau.
Also es war unbeschreiblich.
Genau.
Also da habe ich erstmal gesehen, welche Netzwerke da im Sekundentakt aufgerufen werden, die offene Briefe ohne Ende schreiben. Einer wollte mehr drauflegen als der andere, um die Empörung noch mal weiterzutreiben. Dann habe ich dieses Buch geschrieben, Der neue Kulturkampf, aber nicht nur als therapeutisches Schreiben, sage ich mal, sondern ich habe versucht, das ganze System zu analysieren und auch zu schauen, was passiert denn außerhalb der Universität, weil die Absolventen, die mit diesen Gedanken aufwachsen in ihrem Studium, die landen ja dann in den Medien, die landen im Kultur- und Bildungsbereich oder gehen in NGOs. Was passiert denn da eigentlich? Und das war genau für die Leute, über die ich geschrieben habe, natürlich nicht so erfreulich.
Frau Schröter, ich sage Ihnen jetzt noch eins. Ich habe das Jahr 2010 erwähnt. Ich habe den Eindruck, 2010 bis vielleicht 2017, 18 konnte man Sachen nicht sagen. Sie haben das auch angedeutet, dass es so eine Art Schweigegesetz gab. Aber natürlich mit Ihrem Buch Politischer Islam, Stresstest für Deutschland von 2019 und folgenden Jahren. Und das finde ich das Positive. Man kann über die Dinge normaler, offener reden inzwischen.
Das stimmt.
Manchmal habe ich den Verdacht, es ist vielleicht schon zu spät, das weiß ich nicht. Und manchmal denke ich aber auch durch Bücher wie eben der Politische Islam, Stresstest für Deutschland von Ihnen, ist eben auch etwas aufgestoßen worden, dass man widersprechen kann. Es lohnt sich vielleicht.
Nein, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, also deshalb habe ich das Beispiel auch nochmal genannt mit der Migrationskonferenz und dem Begriff des Steuerns. Heute würde selbst die SPD, selbst die Grünen würden heute sagen, dass Steuern doch eigentlich eine ganz gute Sache ist. Also wir können über Dinge reden, aber es hat sich natürlich auch gerade im Bereich Islamismus, dysfunktionale Einwanderungsgesellschaft, einiges in eine sehr bedenkliche Richtung entwickelt. Und das muss man erstmal wieder zurückrollen. Ja. Die Universitäten sind nach wie vor vermintes Gelände, da muss man gar nicht lange drüber reden. Aber der Einfluss der Universitäten in die Gesellschaft hinein, der nimmt natürlich auch ab, weil es in der Bevölkerung mittlerweile genug Wissen gibt über Missstände, die da sind, und es wird einfach nicht mehr zugelassen, dass man alles unter die Decke kehrt.
Ein schönes Schlusswort, Frau Schröter. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche, weil ich weiß, dass Sie nicht aufhören werden, weiterhin viel Glück und viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Markus Pfahlefeld.